Meine Damen und Herren, ich komme nun zum dritten und letzten Teil meiner Ausführungen über die Wendezeit der Demokratie, und zwar über den Gegensatz der fossilen Politik und des Besitzkapitalismus. Wir werden dann am Schluss sehen, wie und warum wir diese Frage nur lösen können, wenn wir auf die Würde des Menschen zurückgehen, wie das im Grundgesetz heißt, die unantastbar ist. Was erleben wir zurzeit in der amerikanischen Politik, im Brexit, aber auch hier in der Bundesrepublik? Wir sehen eine Politik der Besitzergreifung aufgrund der Macht von Konzernen, die das Eigentum der Bürger sich aneignen, und zwar über eine Art von diktatorischer Besitznahme, über eine Art von fossiler Politik in einem doppelten Sinne. Es wird zurückgegangen sowohl auf die fossilen Rohstoffe, das ist Öl und Gas, oder es sind Grundstücke bei Trump und Putin, und es wird zurückgegangen auf die Besitznahme und Übereignung, das heißt Enteignung des bürgerlichen Eigentums. Insofern wir alle Bürger einer Gesellschaft sind, haben wir die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten an der Demokratie. Was wir jetzt erleben in den Vereinigten Staaten, ist eine auf den Höhepunkt getriebene Orgie der Eigentumsübernahme durch Besitzergreifung einiger weniger. Ich habe vor längerer Zeit auf die oligarchische Politik Trumps und seiner Freunde hingewiesen, die insbesondere in der fossilen und auf das Land, breite Land gestützten agrarischen Politik die Befreiung der amerikanischen Gesellschaft von den sogenannten dunklen Mächten und auch dem tiefen Staat erreichen wollen. Tatsächlich geht es dabei um die Ablösung der Gerechtigkeitsform innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft durch die Trumpschen Gesetze der Besitzergreifung durch die Macht, also durch die Ablösung des Macht, der Macht zum zur Eigentumserzeugung und des Rechtes, des demokratischen Rechtes durch die Macht der Besitznahme. In gerade klassischer Weise ist dies die Besitznahme durch den Staat oder durch Gesetze, die man sich machen kann, wenn man im Besitz der staatlichen Macht ist, oder eben die demokratischen Gesetze auszuschalten mit Hilfe des Staates. Wenn Trump beispielsweise erklärt, dass er einfach die Schulden, die er bei der Deutschen Bank hat, nicht bezahlen will, dann ist das eine Art von Besitzergreifung, das heißt, es ist der Austritt aus der bürgerlichen Rechtsordnung, wenn man Verträge mit irgendeiner Institution, Bank oder einem Geschäftspartner eingeht, dann ist es normal, dass diese Verträge eben auch eingehalten werden und dass man seine Schulden bezahlt. Trump glaubt, dass er diese Schulden nicht bezahlen muss, weil er die Macht auf seiner Seite hat. In der jüngsten Entwicklung bzw. in der jüngsten Rückentwicklung der Vereinigten Staaten zu einer Firma, die in den Händen der amerikanischen Oligarchen steht, ist im Übrigen auch diese sogenannte Grönland-Aktion zu sehen. Leider haben unsere Kommentatoren die Grönland-Sache, das heißt den Kauf von Grönland durch die Firma USA von der Firma Dänemark, als eine durchgeknallte Idee angesehen. Das ist sie nicht. Einerseits deshalb nicht, weil die Vereinigten Staaten Louisiana gekauft haben im 18. Jahrhundert von den Franzosen und Alaska von Zaren, und es früher schon einmal die Idee gegeben hat, Grönland zu kaufen. Dort wären ja nur Ureinwohner, Inuits, und das seien ja sowieso eigentlich keine Menschen und Unsichtbare. Trump hat nun argumentiert, dass er ja mit Dänemark noch gar keinen richtigen Deal habe machen können, weil das Verhandlungsangebot seinerseits und der Partner Dänemark andererseits noch überhaupt nicht am Tisch gesessen seien. Der Aufschrei war groß in den dänischen Zeitungen. Verrückt, verrückt. Trump hat die Tür zu seinen engsten Verbündeten Dänemark zugestoßen und abgesperrt und den Schlüssel weggeworfen. So war es beispielsweise in der Zeitung Berlingska zu lesen. Tatsächlich hat Trump den Schlüssel nicht weggeworfen, sondern er versteht die politische Macht als Schlüssel, Eigentumsübertragungen möglich zu machen im Sinne seiner eigenen und der Politik und ökonomischen Interessen seiner Freunde. Solange die bürgerlichen Kritiker und Demokraten die Politik Trumps unter dem Gesichtspunkt eines verrückten und durchgeknallten Showmasters betrachten, haben sie nicht verstanden, dass es sich bei dieser Politik um einen kompletten Politikwandel handelt, von der demokratischen Politik der Bürger hin zu einer feudalen, fossilen Politik eines Besitzkapitalismus. America First heißt im Prinzip nichts anderes als die Inbesitznahme Amerikas durch Trump und seine oligarchischen Freunde. Die Firma ist dann eine Firma, die den Staat und die Staatsgrenzen als die Grenzen der Firmenzäune betrachtet. Wenn wir die Aktionen von Trump und seiner Freunde unter dem Gesichtspunkt einer natürlichen Machtreaktion von Machttypen betrachten, und hier komme ich nun auf Nietzsche wieder zurück, der mit seinem Zarathustra dieses Modell ja ursprünglich in die Welt gesetzt hat, es allerdings aus der Antike geerbt hat. Es gibt eine lange Rückführung bis hin zu Aristoteles in dieser Hinsicht. Dann, wenn wir das akzeptieren, dann fallen wir auf diese Täuschung der Trumpschen Politik herein. Es handelt sich bei dieser Politik nicht um eine durch die Natur vorgegebene Struktur, sondern Trump ist ein Zivilisations- und Kulturwesen, auch wenn er sich auf der irren Seite dieser Struktur aufhält. Dabei müssen wir immer wieder reflektieren, warum wir es im Augenblick mit einer Reaktion zu tun haben, warum diese Besitzergreifung des Eigentums durch eine tyrannische Struktur uns so sehr beunruhigt, aber wir eigentlich nicht wissen, mit welcher Struktur wir es dabei zu tun haben. Wichtig ist deshalb, immer wieder zu betonen, dass wir in der menschlichen Kultur in einer Weltsphäre zu Hause sind, die sich von der Natursphäre verabschiedet hat und deshalb und darum unsere Probleme auch bestehen und entstehen. Bei der Gier Trumps und bei dem Geiz von Diktatoren handelt es sich nicht um ein natürliches Verhalten oder ein natürliches Vermögen, sondern es handelt sich um die Frage, wie souverän gehen wir mit unserer Sphäre, in unserer Weltsphäre mit dem Eigentum und dem Eigensinn an uns selbst um. Wir als Bürger sind nicht Lebewesen wie die Tiere. Wir halten uns, wie Kant das tatsächlich richtig ausgedrückt hat, in einem Reich der Zwecke auf. Und dieses Reich der Zwecke ist ein Zivilisations- und Kulturreich. Noch einmal, genau das ist auch der Ursprung unseres Problems mit der Natur und mit den Tieren, mit den Wäldern und alledem, mit der Klimaveränderung und so weiter. Solange wir in die Falle tappen, dass wir uns als Naturwesen mit einer Naturmoral und einer Naturethik herumschlagen, sind wir in der Tat auf dem falschen Dampfer. Wir werden dann nie zur oder zu Überlegungen kommen, mit denen wir uns von falschen Angsttheorien verabschieden. Wir werden uns dann auch nicht über die Zukunft unserer demokratischen Gesellschaft unterhalten können. Bei der Frage nach der Würde des Menschen, nach der Würde und Zukunft unserer Kinder, nach der Frage der Zukunft unserer Kultur stoßen wir immer wieder auf das zentrale Thema Eigentum und Eigensinn. Und hier möchte ich auf das Grundgesetz eingehen und einen leider vergessenen Zusammenhang, der aber zur Quellstruktur unserer Demokratie gehört. Im Grundgesetz steht der bekannte Satz ganz am Anfang: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben es im Augenblick mit einem Jubiläum zu tun, 70 Jahre Grundgesetz. Wir schätzen uns glücklich, dass wir in einem Land leben, in dem Frieden herrscht und eingebunden innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 70 Jahre Wohlstand ohne Krieg erreicht werden konnten. Was wir allerdings immer wieder vergessen, ist, dass dieses Grundgesetz eine Tradition hat, dass sie einen Ursprung hat, dass sie eine Quellstruktur hat, aus der sie kommt und in der sie entstanden ist. Auf diesen Wesenskern unserer Verfassung möchte ich am Ende eingehen, denn er geht zurück auf die Quellstruktur der demokratischen Gesellschaft, wie sie in Athen erfunden worden ist. Demokratie oder Moderne oder die moderne Stadt, die erste Moderne, wie wir sie in Athen haben, ist das Vorbild für unsere demokratische Gesellschaft geworden. Wir haben allerdings vergessen, was die Quellstruktur dieses Wesenskernes der Würde ist. Dabei müssen wir von oberflächlichen Argumenten für eine Anerkennung der Unterschiedlichkeit abgehen. Die bürgerliche Gesellschaft, wie sie sich als demokratische Gesellschaft in Athen gebildet hatte, hatte einen Ursprung in einer Verfassungsdiskussion. Wenn man heute die Frage an junge Leute, an Bürger stellt, was halten sie von der Würde oder von dem Wesenskern unserer Verfassung, was verstehen Sie unter Würde, dann hört man sehr häufig, ja, da geht es eben um den nötigen Abstand zum anderen, um Toleranz und derartige moralische Praktiken. Tatsächlich ist Würde aber eine Praxis und keine Idee, die wir einfach so haben. Am Anfang unserer Demokratie stand eben diese Frage Würde und Unantastbarkeit der Person. Und die geht auf den ersten Gesetzgeber Solon zurück, 600 vor Christus in Athen. Solon stand damals vor einem ähnlichen Problem wie wir heute. Aus dem Inneren der athenischen Gesellschaft haben sich Entwicklungen ergeben, die zur Enteignung der Bürger geführt haben. Einige wurden reich und immer reicher und andere arm und ärmer und waren überschuldet. Dieses Phänomen führte dazu, dass die großen Eigentümer die kleinen über Kredite und Zinsen enteigneten. Das heißt, sie wurden damals in die Schuldsklaverei geführt. Wer einen Kredit aufnahm, der musste für diese Hypothek, das heißt zu Deutsch Pfand, mit seinem Boden, seinem Haus und seinem Leib, seiner Frau und seinen Kindern bürgen. Konnte er den Zins nicht bezahlen, so wanderte er in die Schuldsklaverei. Dort war er nur noch eigentumsloses und willenloses beseeltes Werkzeug, wie Aristoteles das später einmal ausgedrückt hat. In Rom hieß das dann Instrumentum vocale, also Sklaven waren sprechende Instrumente. Als Schuldsklave war der Bürger eben kein Bürger mehr und er war in einer zweifachen Hinsicht um sein Eigentum an Boden und am Haus, aber vor allem an seinem eigenen Leib gekommen. Er hatte dieses Recht verloren. Er war antastbar, rechtlos und schutzlos geworden und konnte bis zum Tode gebracht werden. Meine Damen und Herren, der erste Artikel unserer Verfassung über die Würde und die Unantastbarkeit der Person baut auf den Kampf um dieses urdemokratische Erbe auf. Demokratie, und das ist jetzt entscheidend, lebt in der kulturellen Weitergabe dieses Wesenskernes. Über die Jahrtausende hinweg ist der Kampf um dieses demokratische Erbe, Freiheit und Eigentum und Eigensinn, unzerstörbare Quellstruktur geblieben. Und immer wieder sind die Bürger auf diesen Kern zurückgekommen. Denn ein Bürger ohne Eigentum wird zum Objekt eines anderen. Er wird aufgespalten in einen Leib, der dem Herrn gehört, und einem Geist, den er nicht in Freiheit betätigen darf. Denn er hat als Nichtbürger keine Rechte, er ist nicht verantwortlich für die Polis und er darf an der Politik nicht teilhaben. Er gehört zu den Unsichtbaren, wie das Hannah Arendt mal richtig über die amerikanischen Sklaven, die Schwarzen, ausgedrückt hat. An dieser Stelle sticht Ihnen die Aktualität dieses Themas ins Auge, wenn wir heute über Diskriminierung und Ausgrenzung von Fremden sprechen. Ob das nun Juden sind, ob das Kurden sind, ob das Afghanen oder Afrikaner sind. Immer dann, wenn Ausgrenzung stattfindet, werden diese Menschen zu Unsichtbaren. Damals zerfiel die athenische Bevölkerung in zwei feindliche Lager. Der Zustand wurde zu einer existenziellen Bedrohung für die Stadt. Viele waren ins Ausland geflohen, andere zu Sklaven geworden. Abgesehen von dem Bevölkerungsschwund führte das vor allem zum Schwund an politischer Verantwortung. Als Sklave war der Athener die Verantwortung für seine Stadt los, verantwortungslos. Mit der Sklavenhaltung von freien Bürgern nahm folglich die Zahl der verantwortlichen Bürger ab. Im Gegensatz nahm der unverantwortliche Bürger zu. Solon erkannte hier einen Strukturfehler. Die Demokratie zerstört ihr ursprüngliches Wesen, die Freiheit und das Engagement der Bürger. Sie sägt also den Ast ab, auf dem sie doch eigentlich saß. Solons geniale Idee war die Aufhebung der Hypothekenschuld und die Wiedereinsetzung der Bürger in den Bürgerstand durch die Beseitigung der auf den Grundstücken liegenden Lasten, griechisch Saichasteia. Tausende, die ins Ausland geflüchtet waren, kehrten nun zurück. Andere, die bereits verkauft worden waren, ließ Solon loskaufen, wieder andere fühlten sich vom Druck der Schulden befreit. Die Lastenabschüttelung war eine tiefe, jedoch notwendige ökonomische Eingriffsform in die Wirtschaft des Landes. Folglich bestand Solons demokratische Verfassung in der Verknüpfung der politischen Rechte mit dem Vermögen. So Bleiken, einer, der diesen Zusammenhang wahrscheinlich am besten erforscht hat. Also Eigensinn und Eigentum verbunden mit der Bildung von drei Vermögensklassen und der Berechtigung zur Teilnahme an der Volksversammlung war eine neue Bürgerpflicht entstanden. Teilnahme an der Politik war verbunden mit Teilhabe an der Polis. Das aber ging nicht ohne die Bürger als Eigentümer. Ein Athener Bürger durfte nicht mehr Schuldsklave werden. Das Eigentum an der Demokratie beginnt also mit dem Eigentum am eigenen Leib. Der Hintersinn dieser Reform führt in den Gründungssinn der Demokratie und in den Satz unserer Verfassung hinein, in den ersten Satz unserer Verfassung. Jeder Bürger muss Eigentümer seines Körpers als Leib sein. Er darf nicht berührt werden, wenn er es nicht will. Er darf ihn aber auch nicht mehr unter unwürdige Verhältnisse bringen. Er darf ihn weder verkaufen, noch darf er seine Verantwortung für den politischen Raum aufgeben, in dem er als Bürger existiert. Denn nur in dieser verflochtenen Zweiheit kann der Bürger auch als politisches Subjekt tätig werden. Die List der Solonschen Reform führt in die Hinterlist des Vorsorgedenkens und Vorsorgehandelns der Demokratie hinein. Bis heute bemerken wir in der Tat nicht, dass die Demokratie ihre Bürger zur Freiheit zwingt, weil sie ihnen die Unfreiheit verbietet. Es besteht das Wesen der demokratischen Verfassung in der eigensinnigen Sorge sowohl für den Freiheitssinn als auch für das Bürgereigentum zu sorgen. Und umgekehrt, das demokratische Eigentum beginnt mit dem Eigentum am eigenen Körper. Es führt weiter über die eigenen Dinge, die der Bürger braucht, um seinen Eigensinn als Freiheit zu erleben. Also, das Freiheitsgebot zum Eigensinn enthält also ein Verbot. Es verbietet die Freiheit, am Eigentum und am Eigensinn aufzugeben. Das ist keine spitzfindige Debatte über eine Verfassungsfrage. Wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, dann sehen wir, dass noch im 19. Jahrhundert ein blutiger Bürgerkrieg um die Sklaverei geführt wurde. 1865 war er beendet, offiziell. Die Rassendiskriminierung überlebte die Sklaverei jedoch auf blutige und ausgrenzende Art und Weise bis heute. Es gibt eine geistige Haltung, in der die Sklaverei weiterlebt. Ein Wesenszug dieser Haltung bestand ja darin, dass der Sklave als Mensch nicht bemerkt wurde. Und umgekehrt, wenn der Bürger als freier Mensch nicht bemerkt wird, dann macht er sich innerlich selbst zum Sklaven. Dieses Phänomen hat Hannah Arendt ausdrücklich beschrieben, als sie über die Unsichtbarkeit der Sklaven in den Kolonien der Neuen Welt schrieb. Die Freiheit, frei zu sein, ist recht besehen ein Kampf mit der Gleichgültigkeit der Bürger für ihren Eigensinn und ihr Eigentum. Die innere Gleichgültigkeit führt die Bürger in einen passiven seelischen Zustand. Auch hier ist der Blick zurück hilfreich. Die amerikanischen Sklaven wie die europäischen Leibeigenen, das sagt es schon der Begriff, der Leib war Eigentum eines anderen, waren keine Bürger. Sie waren nicht souverän in einer staatlichen Gemeinschaft. Sie durften nicht wählen. Sie waren nicht gleichberechtigt und folglich war ihnen dieser Staat auch gleichgültig. Erinnern wir uns, auch bei uns in Europa wurde die Leibeigenschaft erst durch die Französische Revolution im August 1789 beendet. Vergessen wir also nicht, der uns von der demokratischen Verfassung gegebene Rechtsraum ist ein Schöpfungsraum, nicht gegen den Staat, nicht gegen andere. Er enthält die Aufforderung zu einer Praxis. Sie ist eine existenzielle Gründungsveranlassung für uns. In ihr sind wir in die unvermeidlichen Krisen des Lebens gestellt. Wer lebt und nicht tot sein will, der muss in der Tat das Ausgesetztsein ins werdende Leben erleben. Hier treffen wir, positiv gesprochen, auf die Erfahrung des Eigensinns. Niemand darf um die Erfahrung seiner Selbstschöpfung gebracht werden. Alle Systeme sind zum Scheitern verurteilt, die dem Bürger diese elementare Selbsterfahrung abnehmen. Auch eine wohlmeinende Diktatur, die dem Bürger diese Erfahrung der Selbstentwicklung und Selbstgestaltung nimmt, ist eine Diktatur, weil sie sein Eigentum und seinen Eigensinn zerstört. Die Erfahrung der Selbstschöpfung ist also die grunddemokratische Aufgabe und sie ist kein auf einem Papier stehender Satz, sondern ein existenzieller Grundsatz in jeder bürgerlichen Gesellschaft, die sich gegen die Besitzergreifer wehren muss, weil sie Eigentum und Eigensinn verteidigt.